herzlich willkommen.
Oder auch hallo, hallo.
Hallo, hallo. Zu dieser wunderbaren Remix-Folge. Endlich wieder zu dritt. Das war ja schon auch ein bisschen traurig zu zweit. Aber wir haben auch eine wunderbare Zuhörerin, die hoffentlich sich auch tatkräftig engagiert, auch wenn sie nicht will, und extra sich weggesetzt hat. Hallo Marie, hallo.
Hallo, hallo.
Ich werde das kurz... Achso, ja, noch dabei sind...
Münzern
und Jason.
Hurra, und ich bin Safira. Also, Hashtag der Woche. Wir haben einen sehr stabilen Hashtag. Stabil. Er heißt Hilo. Und wer von euch Big Bang Theory kennt, kennt mit Sicherheit auch das Wort Hilo. Als Leonard nämlich sich nicht entscheiden konnte, ob er Hi oder Hallo sagt. Und deswegen Hilo. Okay, kann er kennen. Macht nichts.
Ich kann mich nicht an die Folge erinnern, aber habe ich alle gesehen.
Das ist mit wo diese komische Professorenfreundin von Sheldon kommt und er so aufgeregt ist. Die etwas naughty Lady, weißt du? Diese tolle Physikerin.
In die Frau,
ja. Nein, diese Blonde.
Weiß ich nicht mehr. Nee, tut mir leid.
Aber auch eine sehr naughty Folge. Ist ja auch egal. Hilo ist unser Hashtag der Woche zu unserem... Und da kommt die Marie. Und sie geht wieder, schade. Genau, zu unserem heutigen Thema. Das heutige Thema wird sein...
Christologie.
Christologie, hallo!
Hallo, hallo.
Und unser Hilo ist tatsächlich, besteht aus den Wörtern high und low, also so wie hoch und runter. Und wir werden da gleich mal näher drauf zukommen. Bernie ist so lustig. Okay, genug gequatscht. Steigen wir ein in diese stabile Folge.
Genau. Ich würde anfangen mit Jakob Friedrichs. Mal wieder.
Hi Jay! Ernsthaft, machen wir eigentlich Hossa oder Remix? Was ist da los, Jay? Du hast deinen eigenen Podcast.
Nein, wir haben in der Remix-Gruppe haben wir diskutiert. Wer von euch die Remix-Gruppe noch nicht kennt, kommt da alle rein? Ja, das ist cool. Zwar eine geschlossene Gruppe, aber wir nehmen alle auf. So, und das Coole ist nämlich, dass wir da nochmal richtig abnörden können. Und zur letzten oder vorletzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, lass mal gucken.
Vorletzten.
Genau, wir haben...
Bei der letzten haben wir weiter diskutiert, weil wir das... Also wir gehören zu den Leuten, wir brauchen so ungefähr 3 Folgen, bis wir dann erklärt haben, was wir erklären wollten. Stabil.
Stabil. Also, der Jakob... Der Jay hatte nämlich eine Frage über Christologie gestellt und wir hatten sowieso schon ewig vor, eine Christologie-Folge zu machen.
So lange, dass ich vergessen habe, was ich in dem Buch von Homebrewed gelesen habe, was jetzt ein bisschen dramatisch ist. Aber macht nichts, kommt wieder.
Ich kann es dir geben. Das Buch heißt Jesus, Lord, Liar, Lunatic or Awesome.
Awesome.
Von Trip Fuller.
Stabiles Buch, habe ich gelesen, ist aber schon ein bisschen länger her.
Ja, Hilo müssen wir eigentlich auch mal erklären, oder? Jetzt haben wir den Hashtag so in den Äther geworfen, ohne zu erklären, wie wir darauf gekommen sind. Also es hat ja nicht nur mit Big Bang Theory zu tun.
Ich würde irgendwie,
hat was mit
ich
dem
würde,
Buch zu tun.
Lass mich noch eben erklären, was der Jay am Ende wollte oder seine Fragestellung. Und dann kommen wir, glaube ich, direkt zu dem,
Hilo.
Zu dem Hashtag.
Okay.
Okay,
also schaltet noch nicht ab.
Noch nicht ganz.
Also, es wird noch stabil, ja.
Es ging im Grunde darum, dass wir haben viele Kommentare gehabt, die sich um die Diskussion drehten, Prozesstheologie und Christologie, sprich um die Frage, was bedeutet das eigentlich, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dann ist dieses Stichwort Trinität, da kann man ja auch häufig nicht so viel mit anfangen, was bedeutet denn das? Und dann war eben die Frage, ob wir da ein paar Ansätze kennen, die da weiterhelfen. Der Jay schreibt dann Folgendes. Es ging ihm nämlich darum, dass Abba als persönlicher, zugewandter Vater, den Jesus verkündet hat, und eben dann die Inkarnation, also die Menschwerdung, er schreibt dann, und und die Inkarnation als den menschlichen Gott in der Welt. So sympathisch mir die Prozesstheologie ist, ich persönlich würde ungern alles, was die christliche Tradition über Gott denkt und glaubt, gänzlich ad acta legen. Jetzt ist die Frage, muss man das? So, und dann hat er noch was geschrieben. Ja, er hat noch was geschrieben, aber das könnt ihr ja selber dann mal nachlesen. So, weil nämlich dann die Frage ist, es gibt natürlich diese orthodoxen Kirchenbekenntnisse, diese alten Glaubensbekenntnisse, und da ist eben immer von der Dreieinheit mehr oder weniger die Rede. Und das ist die Frage, kann man das heute nochmal aufgreifen und gucken, was haben die damals eigentlich damit gemeint? Und dann eben auch, wo gibt es heute vielleicht Anfragen und so weiter, da können wir drüber reden. Aber genau, dann erstmal zu dem Hashtag High and Low.
High and Low.
Es geht um Getting High with Jesus.
Der Gesichtsausdruck war auch schon passend dazu. Ja. Du sahst ein bisschen bekifft aus gerade.
Whatever. Okay. Ja. Also vielleicht als Einstieg, es hilft, glaube ich, diese Unterscheidung zwischen tiefer und hoher Christologie und eben Christologie von unten und Christologie von oben.
Ja. Ja, letzteres ist Methodologie, also die Vorgehensweise, und ersteres ist, wo man dann landet, sozusagen. Also die Vorgehensweise kann halt, ja, dann gibt es auch implizit, explizit, das ist noch ein bisschen anders. Aber okay, machen wir erstmal von oben und von unten. Von oben ist, wenn man quasi von metaphysischen Eigenschaften ausgeht, die man Gott zuschreibt, aus welchen Gründen man auch immer das tut, und darauf dann schließt, ja, auf die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus. So. Das ist die eine Richtung, aus der man kommen kann. Die andere Richtung, aus der man kommen kann, ist von unten. Und da geht es erstmal nicht um metaphysische Zuschreibungen, sondern es geht darum, dass man auf Jesus in ja, der Geschichte schaut und ja, Jesu Treue sich ansieht, Jesu Taten und Werke und Wirkungen und so weiter, und darauf dann Rückschlüsse oder Schlüsse zieht, ne? Und daraus dann Schlüsse zieht auf das, was Jesus dann mit seinem Leben auch über Gott verrät. Also es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die können zu ähnlichen Ergebnissen führen, können aber auch zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also es kann durchaus sein, dass man zum Beispiel von oben anfängt und unerwarteterweise vielleicht, aber ziemlich niedrig landet am Ende. Oder es kann sein, dass man von unten Christologie betreibt, also weiß nicht, ob es ja beim historischen Jesus anfängt, vielleicht sogar auch historisch-kritische Methode sehr ernst nimmt und so, all diese Dinge, meinetwegen. Aber letztendlich doch sehr hoch landet, vielleicht unerwarteterweise. Also es ist durch die Methodologie noch nicht vorgegeben, wo man am Ende rauskommt.
Also ich würde sagen, Methodologie wäre im Prinzip das gleiche, wie wenn man sagt, von wo startet man bei der Erzählung der Geschichte? Das also wäre für mich dann auch, ne? Also startet man quasi, ne? Ja, startet man bei der Geburt Jesu, ne, und dann erzählt man, das wäre also sozusagen Christologie von unten, würde ich jetzt vereinfacht vielleicht sagen. Oder startet man sozusagen bei diesem kosmischen Logos, ne, also bei sozusagen vor aller Ewigkeiten und so weiter.
Ja, das wäre eine sehr starke biblische Anbindung, ne? Kann man auch machen. Und ja, damit sprichst du auch schon was ziemlich Wichtiges an. Das biblische Zeugnis ist da ja auch vielfältig, ne? Wir haben vier Evangelien und die haben alle unterschiedliche Christologien. Würde ich mal so behaupten, obwohl viele vielleicht finden würden, dass es eine sehr steile These ist. Aber ganz neutral, wenn man sich mal Markus durchliest und danach Johannes und nicht schon vorgeprägt ist durch ein bestimmtes Verhältnis, das alles direkt miteinander harmonisieren will, da muss man schon sagen, da gibt es erhebliche Unterschiede. Hm. Also in Johannes, im Johannes-Prolog taucht das auf, was du jetzt schon erwähnt hast, ne? Nämlich die Auffassung, dass Christus schon vor der Schöpfung da war.
Mhm. Und Anfang war das Wort.
Genau, das Logos. Und das ist dann, dass dann die Inkarnation, also die historische Werdung, also dass der historische Jesus quasi nur, was heißt nur, also ne, die Körperwerdung dieses Logos ist.
Genau. Mhm.
Das wäre diese Auffassung. Wohingegen bei Markus beispielsweise es ganz anders ist. Ne? Da ist nicht davon Präexistenz die Rede, überhaupt nicht. Mhm. Es ist noch nicht mal so, dass gesagt wird, es beginnt mit der Geburt, sondern eher wird es beschrieben wie so ein Prozess, im Laufe dessen Jesus vielleicht, aber auch das muss man dann reindeuten, ne? Immer mehr dieses Bewusstsein hat von Verbindung zum Göttlichen. Ne? Und
ich glaube, bei Markus ist es ja so, da wird ziemlich am Anfang die Geburt, nicht die Geburt, sondern die Taufe
richtig
beschrieben.
Ja.
Ja, und da kommt dann diese Idee, du bist mein geliebter Sohn.
Genau, die Taufe durch den Cousin Johannes ist da ganz entscheidend. Da kommt dann dieser Zuspruch Gottes. Und da leiten dann einige auch von ab, dass Markus so eine Christologie hatte, die eher so Richtung Adoption geht. Ne? Mhm. Dass der himmlische Vater Jesus dann später adoptiert. Mhm. Wohingegen bei Matthäus und Lukas es eher so aussieht, als geschehe das schon von Geburt an. Also alle vier haben unterschiedliche Sichtweisen auf das mhm. Thema.
Genau. So, und dann wäre noch die Frage eben, also das wäre die Methode, wie erzählt man die Geschichte, wo startet man? Startet man oben oder unten? Die andere Seite wäre dann aber eben der Endpunkt. So, wie könnte man das jetzt erklären oder in Worte fassen? Was wäre so eine tiefe Christologie? Und was wäre eine hohe Christologie als Endpunkt?
Ja.
Also ich weiß zum Beispiel, ja. Dass ich selber, glaube ich, mit einer recht hohen Theologie, hohen Christologie aufgewachsen worden bin. Weiß ich noch, da gab es irgendwann mal eine Jugendfreizeit mit ganz vielen Menschenkindern aus anderen Gemeinden. Und da wurde dann auch über die Geburt Jesu und über die Taufe und so weiter geredet. Und da gab es dann das erste Mal Christen, die ich kennengelernt habe, die davon geredet haben, dass der Mensch Jesus auf der Erde im Grunde keine Wunder tun konnte und dass er auch zum Beispiel nicht die Zukunft voraussehen konnte, solche Dinge, weil das nur Gott kann und dann sozusagen Gott ihm das in den jeweiligen Situationen sozusagen hat zukommen lassen. Mhm. So, das, ich war eben mit der Auffassung aufgewachsen, nee, Jesus ist quasi so eine Art Übermensch gewesen, ja, der Wunder tun konnte, der die Zukunft voraussehen konnte und im Prinzip alle möglichen göttlichen Eigenschaften hatte. Währenddessen, also das, was dann gesagt wurde von diesen anderen Jugendlichen, die dann anders geprägt waren, die haben dann eben gesagt, nee, da steht ja in Philipperbrief, dass Jesus mit der Menschwerdung seine göttliche Herrlichkeit abgelegt hat. Und deswegen diese ganzen Eigenschaften quasi als Mensch nicht gehabt hat.
Hä, hey, aber das ist doch dann trotzdem das... Moment, seine Göttlichkeit abgelegt hat oder nur seine Eigenschaften, was?
Ja, diese Superpower und diese...
Ja, aber die würden doch trotzdem sagen, dass, Jesus Gott ist, oder nicht?
Ja, das schon, aber und da wird es dann eben auch tricky, ne? Wahrscheinlich in einer gewissen abgespeckten Version, weil man muss ja auch sagen, also so bestimmte Eigenschaften, die Gott klassisch zugeschrieben werden, kann ja der Mensch Jesus nicht gehabt haben. Also wie kann der Mensch Jesus allgegenwärtig gewesen sein?
Das ist doch dann diese Idee, wo man dann immer diese Geschichten nimmt von, was weiß ich, dem dem Königssohn, der Bettlergewand anzieht und mal aus dem Schloss herausgeht und sich mal so anguckt, was da so passiert und dadurch halt auch nicht seine Privilegien des Königs hat, aber trotzdem der König ist. Ne? Das sind doch die Geschichten, die man dann immer erzählt.
Ja, genau. Kommen wir noch gleich zum Doketismus dann. Aber was?
Das erinnert mich an dieses Märchen, das Kierkegaard dazu erzählt, aber das geht, glaube ich, in eine ganz andere Richtung. Okay.
Also ja, so kenne ich das von früher
immer. Okay, ja. Also das war ja ein Konflikt, der von Anfang an da war. Also die Kirchenväter haben schon kräftig darüber gestritten. Da vielleicht ein prominenter Vertreter, der Arius, der schon sehr früh gesagt hat, Christus war eben nicht ewig mit dem Vater, sondern der Vater war zuerst und hat die zweite Person der Trinität quasi, also Jesus Christus, dann hervorgebracht. Ne? Und dann hat sich jemand wie Athanasius und noch andere auf die andere Seite gestellt und gesagt, nee, gleich ewig, Sohn und Vater von Anfang an. Und ja, da gab es heftige Kämpfe, also Grabenkämpfe zwischen denen. Und die Konzile waren dazu da, um solche Fragen dann zu klären. Mhm. Die historischen Konzile der frühen Kirche. Ja. Und was sich dann durchgesetzt hat, ist dann tatsächlich diese Ansicht, dass Vater und Sohn gleich ewig quasi sind. Also das ist schon das, was eher als in den Mainstream dann als die beherrschende Ansicht eingegangen ist. Mhm. Und dann stellt sich aber die Frage, also alle sind sich ja bewusst, und dessen waren sich natürlich auch die Kirchenväter bewusst, Jesus ist eine historische Gestalt gewesen und Christus ist jetzt nicht der Nachname von Jesus, ne? Also, mhm. sondern ein Hoheitstitel, ne? Also mhm. die griechische Übersetzung von Messias, also von diesem hebräischen Begriff, der Gesalbte, der König. Und dann kann man noch andere Titel finden. Das heißt, Christus ist auch nicht unbedingt gleichzusetzen mit Jesus. Wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel dieses Logos-Prinzip wahr ist, ne, wie es im Johannes-Prolog vorgestellt wird. Ne, das heißt, das Wort, das ewig da war, auch da heißt es ja, es wird Fleisch. Ne, und das ist dann ja erst Jesus, also diese irdische Existenz, die Inkarnation. Mhm. Und das ist nicht deckungsgleich. Also, das heißt, dann stellt sich die Frage, nach der Gegenwart des Göttlichen und des Menschlichen zugleich in Jesus Christus. Wie kann man das denken? Und das war eine komplizierte Frage. Da hat man mit gerungen.
Mhm. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann war im Prinzip das, was zur Auswahl stand, sozusagen die tiefste Version wäre im Prinzip gewesen, ja, Jesus war einfach, in Anführungszeichen, nur ein Mensch, war von Gott gesalbt als Messias, okay, also hatte einen besonderen Auftrag, war aber einfach nur ein Mensch.
Ja, das würde ich auch mit ein bisschen vorsichtiger formulieren. Wenn man von Christologie redet, dann hat man ja schon bestimmte Denkvoraussetzungen. Dann hat man ja schon Christus bejaht, mhm. diesen Titel. Das heißt, man hat die Besonderheit Jesu, also dieser historischen Gestalt, schon quasi abgehakt auf der Liste. Das heißt, man kann auch sagen, eigentlich ist Christologie im Gegensatz zu anderen Disziplinen der Theologie oder im Gegensatz zur Theologie allgemein schon ein Gespräch unter AnhängerInnen des Glaubens.
Ja, das auf jeden Fall.
Das sind Anhänger. Innen Christi, das sind NachfolgerInnen, das sind JüngerInnen, das ist ein Gespräch unter Jüngern und Jüngeren. Das heißt, dieses Commitment, das ist schon vorhanden. Ne? Also du kannst eine Radikaltheologin sein, Gottes Todtheologin, und problemlos über trotzdem problemlos Theologie betreiben, aber mit Christologie ist es eigentlich schon, das ist dann schon schwieriger.
Verstehe ich nicht.
Wenn man Christologie betreibt, dann hat man ja schon von vornherein eine, da steckt ja schon das Bekenntnis drin, dass Jesus der Christus ist. Sonst würde es ja nicht Christologie heißen.
Ja, was war denn, also was meinst du dann damit, dass Jesus der Christus ist?
Ja, das muss man dann das muss man dann klären. Aber im Prinzip
was bejahe ich denn damit also dann? Verstehe ich nicht.
Also ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, dass das eben auch in Bezug auf das Judentum ein großes Problem gewesen ist.
Ja.
Weil für das Judentum könnte man jetzt argumentieren, der Messias nicht unbedingt ein fleischgewordener Gott war. Ja, das ist nicht die Idee, sondern der Messias, es hat ja viele Messiasse gegeben. Im Alten Testament gibt es ganz, ganz viele Gesalbte. Der Gesalbte Gottes, jeder Prophet war ein Gesalbter Gottes. Jeder König war ein Gesalbter Gottes. So, und wenn das dann sich später zuspitzt auf eine ganz besondere Figur, die ein ganz besonderes Freiheitshandeln Gottes initiieren würde.
Ja, das ist die Sache. Das heißt, ein jüdischer Mensch würde auf die Geschichte Jesu schauen und vielleicht auch sagen, weiß nicht, guter Rabbi oder was, könnte aber diesen Jesus nicht als Messias berechtigterweise bezeichnen, weil er eigentlich durch das Raster fällt, durch das gängige Raster. Er erfüllt eben nicht die Messias-Erwartungen. Wenn man also diesen Jesus sieht, dass er durch den Feind hingerichtet wurde, gekreuzigt wurde, schändlichen Tod gestorben ist und den aber trotzdem noch als Christus bejaht, dann sagt das schon mehr aus, als einfach nur, ja, war ein besonderer Typ.
Mhm. Ja, würde ich mitgehen.
Das heißt, sobald man Christologie betreibt, hat man zumindest diese Voraussetzungen schon, also hat man das schon mal abgehakt auf der Liste. Das ist schon eine Art Bekenntnis.
Aber was bekennt man jetzt?
Man bekennt, dass dieser dass es mit dem Tod nicht vorbei war, dieser Gestalt. Warum würde man sie sonst noch als Christus, als den Gesalbten bezeichnen? Denn kein Gesalbter, kein Christus, kein Messias, also niemand wurde Messias genannt, der so gestorben ist.
Verstehe ich nicht.
Ja,
das Problem ist, dass er so gestorben ist, oder was?
Ja, dass er.
Also ich würde so sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Messias-Vorstellungen im Judentum und im Alten Testament. Das spitzt sich später zu auf, kann man so sagen, auf eine Messias-Figur, die dann in einer endzeitlichen, eskatologischen Sicht die ganze Welt wieder in Ordnung bringt. Ja, diese ganzen Zukunftsvisionen von ein Schaf und ein Lamm, ein Schaf und ein Löwe liegen beieinander, ohne dass sie sich was tun. Die Waffen werden umgeschmiedet zu Landwirtschaftswerkzeugen und so weiter. Diese ganzen Zukunftsvisionen, da könnte man eben sagen, da gibt es auch eine messianische Note, dass nämlich irgendwann ein Messias kommt und eben dieses göttliche Weltreich aufbaut. So, wenn Jesus jetzt kommt und sagt, ich bin der Messias, oder wenn das Glaubensbekenntnis der ersten Nachfolger von Jesus war, Jesus ist der Messias, dann ist eben im Gespräch mit dem Judentum das schwierig darzulegen, weil nämlich ein jüdischer Rabbi oder Rabbinerin dann eben hingehen würde und sagen würde, okay, dann gucken wir doch mal, was sind denn die Kriterien dieses Messias? Ja, der wird das Friedensreich aufbauen. Wird die Feinde vertreiben und Recht und Ordnung herstellen und so weiter. Kann man dann alles sagen. Und das trifft dann eben auf Jesus nicht zu, weil er eben gestorben ist. Da kann man sagen, er ist auferstanden. Aber eben, das ist eben so die große Herausforderung dann, wenn man sagt, dass Jesus der Christus ist. Macht das Sinn?
Ja.
Ja. So.
Weiß ich nicht. Ich bin ja kein Jude. Keine Jüdin.
Ja, klar hat sich das Judentum seitdem noch stark verändert, ne? Und es gibt inzwischen auch andere, also auch Heilserwartungen im Judentum und so weiter haben sich verändert, aber zu der damaligen Zeit.
Genau.
Lassen zumindest historische Quellen vermuten, war das das Bild. Ja,
so eine, ja, aber im Endeffekt hast du gesagt, zu sagen, wenn man Christologie betreibt, dann sagt man schon mehr, als dass Jesus ein besonderer Dude war. Aber was denn mehr?
Ja, eben man sagt dann, dass er doch irgendwelche Heilserwartungen, Lösungserwartungen erfüllt hat. Denn sonst würde er diesen Titel ja nicht verdienen. Obwohl er hingerichtet wurde vom römischen Imperium.
Also gemessen an, Heilserwartungen und so, ja.
Ja, genau. Und da muss man halt alles nochmal neu durchdenken. Was heißt denn dann Gottes Reich? Was heißt denn dann Tikkun Olam? Was heißt denn dann, dass Versprechen Gottes eingelöst worden sind? Ne? Wenn man das so offensichtlich nicht sieht in dieser Welt, muss es ja irgendwie anders verstanden werden jetzt.
Mhm. Genau, und da haben natürlich dann auch die Autoren des Neuen Testaments versucht, Antworten zu liefern. Und das ist, glaube ich, ein spannendes Gespräch. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, der es schwierig macht, dass die ersten Christen, da gibt es ja Zeugnisse dann auch in der Bibel, zum Beispiel der ungläubige Thomas, der nach der Auferstehung vor dem auferstandenen Jesus niederfällt und sagt, mein Herr und mein Gott. So, also im Prinzip, wo deutlich wird, es gibt im Neuen Testament viele Bibelstellen, wo zu Jesus gebetet wird. Und da wird dann eben so eine kritische Linie überschritten, aus Sicht des Judentums jetzt. Ein Mensch darf nicht als Gott angebetet werden. Ja, man darf kein Geschöpf wie den Schöpfer verehren.
Ja.
So, und dann wird's fuzzy.
Ja, und dann gibt's noch andere Sachen, ne, wie dass Jesus sich anscheinend das Recht herausgenommen hat, Menschen ihre Sünden zu vergeben.
Genau.
Was auch eigentlich alleiniges Privileg Gottes war, nach gängiger Ansicht. Oder nochmal Johannesevangelium, die ganzen Ich-Bin-Worte sind auch Häresie eigentlich. Hm. Denn dieses Ich Bin, das geht zurück auf Ich Bin, der Ich Bin aus dem Alten Testament, auf diesen Gottesnamen, diesen geheimnisvollen. Und wenn dann so lauter Ich Bin-Worte aneinander gereiht werden im Johannesevangelium, alle auf Jesus bezogen werden, dann ist das schon implizit wirklich, also es geht schon nah ran an Göttlichkeit und dürfte für hochgezogene Augenbrauen gesorgt haben bei vielen Menschen jüdischen Glaubens.
Und ich würde sagen, das, was wir jetzt gerade im Gespräch machen, ist aber dann Christologie von unten. Wir gehen also sozusagen mit der Frage ran, wir gucken uns jetzt Jesus an. War das jetzt einfach nur ein gewöhnlicher Mensch? Und gucken uns die Bibelstellen an oder die Argumente und merken dann, okay, da gibt es schon ein paar Knackpunkte, wo man sagen muss, also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Jesus war mehr als ein Mensch. Da kommen wir wahrscheinlich noch zu, weil die kirchlichen Bekenntnisse eben beides bejahen wollen. Die Menschheit Jesu 100% und die Gottheit Jesu auch 100%.
Ja.
So, deswegen, ich wüsste gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also, Jesus war mehr als Mensch? War nicht ausschließlich Mensch? Weiß gar nicht.
Jesus war Mensch und Gott.
Mensch und Gott. Ja, okay.
Ja, und Christus, ja, ist Mensch und Gott. Irgendwie, immer noch. Ja, also das ist das große Gespräch gewesen. Und zur Zeit der großen Konzile war der große kulturelle Einflussraum der Hellenismus, ne, so römische und griechische Philosophie. Und deswegen hat man sich dann der Begriffe bedient, die da so im Diskurs waren. Ne? Und ein Begriff, der da zentral war, war der Begriff der Usia, was man übersetzen könnte mit Substanz oder auch Stoff. Und dann wurde in den Konzilen halt mehrfach gesagt, dass in Jesus an derselben Stelle die Substanz Mensch und die Substanz Gott ist. Was eigentlich nicht sein kann, denn Substanz wurde in diesem philosophischen Framework verstanden als etwas, Substanz ist das, was einen Raum einnimmt, an dem keine andere Substanz ist. Hm. Das heißt, es ist ein absolutes Paradoxon, das man eigentlich nicht auflösen kann. Und um dieses Paradoxon beizubehalten, haben sie dann einen Begriff eingeführt, Hypostase oder hypostatische Union, der genau das bekräftigt. Ne? Es ist zwar eigentlich nicht möglich nach unserem menschlichen Ermessen, aber zwei Substanzen sind in Jesus an der einen und selben Stelle, Gott und Mensch, Homoousia, das bekennen wir.
Das ist interessant, das, ich kann mal noch vorlesen, der Jay hat dann gesagt, also einerseits, er erkennt schon, dass nicht alle Christen oder Menschen, die man Christ nennen sollte, an die Inkarnation und so weiter glauben, aber für ihn ist eben da ganz viel Wertvolles und Wichtiges drin. Würde dann gerne wissen, was die prozesstheologische Sicht ist, da kommen wir noch dazu. So, und dann sagt er aber, ist das dann die Quadratur des Kreises? Wobei das die Trinitätslehre ja auch ist, weshalb ich sie unter anderem ja gerade so liebe. Also sprich, wäre die Frage, gut, die Trinitätslehre formuliert jetzt ein Paradox, Paradoxon?
Beides.
So what? Dann ist das eben so. Muss man halt glauben.
Naja, man muss dazu aber sagen, oder ich würde dazu sagen, das muss, ist eine andere Frage, wie gesagt, im Hintergrund der Konzile schwebt griechische Metaphysik und Philosophie. Mhm. Wir haben inzwischen andere Werkzeuge. Wir können auch auf metaphysische Alternativen zurückgreifen und in denen das vielleicht besser passen würde. Ne? Also das wäre zumindest die Anfrage. Das heißt, müssen wir dann etwas übernehmen aus der damaligen Zeit, was also eine Sprache auch übernehmen, na vielleicht nicht die Sprache, aber dann die Konzepte, die damit verbunden sind, derer sich die Kirchenväter bedienen mussten, weil sie halt es nicht anders in Worte fassen konnten. Oder können wir nicht versuchen, es nochmal anders zu machen?
Also ich persönlich finde das schon auch, ich persönlich habe Probleme mit dem Konzept. Ich finde das schwierig.
Was findest du daran schwierig?
Da gibt es eine Menge, was ich schwierig finde. Also A, find ich das klar unlogisch. Ne? Das hat der Jay ja auch irgendwie gesagt. Das findet er auch reizvoll da dran. Ich persönlich finde es sehr problematisch, weil es ein sehr männliches Konzept ist. So finde ich nicht so cool.
Sag mal, was du meinst mit männlich.
Naja, im Endeffekt redet man von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. So, und im Endeffekt, Geist kann man vielleicht darüber diskutieren, aber im Endeffekt...
ja, es ist weiblich, im Hebräischen zumindest, ne?
Ich weiß, im Hebräischen weiß ich, aber nicht unbedingt immer in allem, was da gedacht wird. Oder wie auch immer, klammern wir den Heiligen Geist von mir aus auf. Aber zumindest haben wir zwei männliche Personen in dieser Trinität halt eben drin und auch recht dominante. Ne? Also den Patriarch und den Erbe des Patriarches, könnte man so sagen. Finde ich persönlich schon jetzt nicht ganz so sympathisch, falls ich das mal sagen darf.
Mhm. Hast du vornehm ausgedrückt.
Danke. Bin ja auch eine Lady.
Okay. Ja, okay. Ja, ich habe damit, wie gesagt, auch ein bisschen ein Problem. Ich meine, was ich gut finde, ist, dass die Kirchenväter nicht gesagt haben, also irgendwie finde ich schon gut, dass sie nicht klein beigegeben haben. Denn was sie auch hätten machen können, und die Alternativen gab es gab die Bewegungen auch, innerhalb, also es gab verschiedene christliche Strömungen, die immer wieder mal versucht haben, bestimmte, ja, ich würde sagen, Bestandteile Christi herauszuschälen und Gott da reinzusetzen. Ja. Also die haben dann zum Beispiel den Willen genommen und gesagt, okay, der Wille, der war nicht menschlich, das war Gottes Wille. Mhm. Oder die haben gesagt, weiß nicht, das Bewusstsein oder keine Ahnung. Ne? Irgendwas haben sie dann rausgenommen und dann haben sie das ausgehöhlt quasi, diese Menschlichkeit weggenommen und da dann das Göttliche reingesetzt. Das finde ich auch hochproblematisch und da bin ich recht froh, dass sich das nicht durchgesetzt hat.
Ja, ja, das wäre dann der Doketismus, ja, der nämlich sagt, Nee, Quatsch, das ist, Doketismus ist nochmal eine andere Geschichte. Da wird dann eben gesagt, dass Jesus extrem göttlich war und dass eben dass die menschliche Erscheinungsform quasi nur eine Illusion war, dass Jesus also quasi eine Art Scheinkörper hatte.
Genau, das ist dann, da gab es dann verschiedene gnostische Gruppierungen, die sich da gebildet haben, die das geglaubt haben.
So, und das dreht sich aber alles im Prinzip um diese Frage, so wie ich das verstehe, inwiefern Gott weltfähig ist. Würdet ihr dem zustimmen?
Erklär mal, was du damit meinst.
Also, man macht ja die Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und man muss diese Unterscheidung machen und in verschiedenen Philosophien wird eben auch gesagt, dass sozusagen zwischen Schöpfer und Geschöpf ein unendlicher Graben ist. Man geht ja dann auch dahin, dass man sagt, ja, Gott ist ewig, die Schöpfung ist endlich. So, und da ist einfach ein unendlicher Graben zwischen. So, und die Frage ist, wie kann dieser Graben überbrückt werden? Also wie kann Gott in Beziehung treten mit einer Schöpfung, ohne aufhören, Gott zu sein, sozusagen. So, und all diese Versuche, die dann gebracht werden, ja, das ist ein Scheinleib, aber dann hat man immer noch den ewigen Gott, das bringt eben verschiedene Herausforderungen mit sich. So, oder eben auch, dass man sagt, ja, das Bewusstsein ist göttlich, aber der Rest ist menschlich. Das bringt alles ganz verschiedene Herausforderungen mit sich. Also, wenn man, das ist ja, wie gesagt, die alte Kirche hat das abgelehnt.
Ja.
Ja, das wäre, also wenn man diese Überzeugung hat, Jesus hat ein göttliches Bewusstsein gehabt, aber sonst einen menschlichen Körper, dann wäre das laut alter Kirche, wäre das Irrlehre.
Und das finde ich deswegen gut, weil es zumindest die Gefahr dramatisch erhöht hätte, dass das Menschliche abgewertet wird.
Genau. Ganz genau.
Ja, und der Körper auch, ne?
Und ich finde, die Inkarnation besagt genau das Gegenteil. Also damit wird, glaube ich, das Menschliche und das Materielle aufgewertet.
Genau.
Das ist für mich der Kern von Immanuel, Gott mit uns. Ne? Also dadurch wird dann bejaht und bekräftigt, diese Welt, diese Schöpfung, diese Körper, diese Materie, dazu sagt Gott. Ja.
Ja. Wir müssen irgendwann mal was über Körperlichkeit machen. Weil das ist, finde ich, auch ein total wichtiger Punkt. So, ne? Also das wird ja heute auch immer noch total gerne gemacht, dass der Körper abgewertet wird und man irgendwas anderes rausschält, was halt eben total wichtig ist, sei es nur die Seele, die ewige Seele. Ne? Also das ist ja, was viele sagen, das Ewige im Menschen so wird getrennt von dem Endlichen so, ne? Und wertet das Endliche total ab. Das finde ich auch schwierig. Deswegen, ob man es glaubt oder nicht, weiß ich auch nicht so genau, aber da ist ja auch das Schöne in der körperlichen Auferstehung oder das finde ich das Schöne an dieser Idee.
Und nicht nur in christlichen Kreisen wird dann oft sowas gesagt wie, ich bin nicht mein Körper.
Ja.
Oder ich habe einen Körper.
Ja. Das ist total, hat man sich dran gewöhnt so. Ne?
Ja.
So, für mich wäre die Frage, hat die alte Kirche, also die alte Kirche hat jetzt ein Paradoxon formuliert. Hat gesagt, ja, da gab es eben zwei Substanzen. Das ist die göttliche Substanz und die menschliche Substanz.
Ganz kurz, darf ich Gummibärchen holen?
Hör mal, gib ihm.
Sorry.
Hallo.
Gummibärchen-Thema.
So, aus meiner Sicht hat die alte Kirche es aber eben nicht geschafft, dann eben zu erklären, wie Gott weltfähig ist.
Ja.
So, und also ich glaube, dass man, wenn man das nicht schafft, wenn man nicht erklärt, wie Gott weltfähig ist, wie Gott mit der Welt in Beziehung treten kann, dann führt das eben dazu, dass man dieses Weltbild hat von dem Gott, der wo ganz anders ist, ne, und der mit uns eigentlich nichts zu tun hat. So dass, dass diese, also auch dieses.
Ja, vor allen Dingen nicht nur nichts zu tun hat, sondern auch nichts zu tun haben kann, weil ja der Graben da ist, ne? Genau. Also selbst wenn, also er kann nicht mit uns interagieren oder wie auch immer in Berührung treten.
Ja, vielleicht noch in Form von einer Intervention. Also in besonderen Augenblicken
nur da würde
greift Gott ein.
Und, ja, nur wie will man sich, wie will man das denken?
Ja.
Ne, das ist für mich eben die Schwierigkeit. Ne, was heißt denn das? Ja, was weiß ich, Gott greift dann ein und kann die Naturgesetze irgendwie umgehen oder manipulieren oder sowas. Ja, aber also wie denkt man sich denn das konkret? Wir hatten ja letztes Mal zum Beispiel dieses Beispiel, das Kind, was auf die Straße läuft und der Vater, der dann das Kind natürlich von der Straße reißen würde. Wie denkt man sich denn jetzt das sozusagen, wenn jetzt Gott, was macht denn dann Gott? Wie macht Gott das denn? Also ist Gott dann sozusagen so eine Art Wind oder eine Art Magnet oder wie greift denn Gott ein? Also wie denkt man sich das? Was ist ein Gott dann?
Soll ich mal gemein sein?
Ja.
Und was sind in aller Welt überhaupt Engel?
Ja.
War ein Witz. Wollte ich nur mal gerade sagen, weil wir da gerade bei dem sind. Weil das könnte man ja sagen. Ja.
Ich weiß, Engel, ich weiß nicht, ob ich das Problem so richtig auf den Punkt bringen kann. Aber
nee, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ne, René Descartes ist zum Beispiel davon...
Ich glaube, da denkt man einfach nicht viel drüber nach.
So, ja. René Descartes ist ja davon ausgegangen, dass irgendwie so ein Teil des Gehirns derjenige ist, der irgendwie verbunden ist mit dem Seelischen und Geistigen und so weiter und so fort. Aber das löst auch das Problem nicht. Das verschiebt es nur weiter. Mal abgesehen davon, dass es sich längst herausgestellt hat, dass das Unsinn ist. Aber ja... Wie geschieht dieser Kontakt, ne, zwischen Geist und Materie? Wie soll das funktionieren? Ja, das ist schon.
Ich verstehe das eben nicht, weil alle Denkmodelle, die mir so begegnet sind, laufen im Endeffekt darauf hinaus, dass Gott dann doch wieder ein Teil der Schöpfung wird.
Ja.
Dann ist Gott nämlich auf einmal wieder wie so ein unsichtbarer Wind oder wie irgendeine physische Kraft.
Ja, weil die Frage ist, als du gesagt hast, hallo.
Hallo Marie, I knew it.
Jetzt muss ich doch fragen. Wenn die Frage ist, wie ist Gott weltfähig, kann man da nicht auch die Frage stellen, ist Gott ohne Welt überhaupt fähig? Weil wir können es ja nicht, also wir haben ja keine andere Möglichkeit, es zu erfahren. Ne?
Ja.
Und auch deswegen mit dem Körper, wir können Good das point. Überhaupt nicht, wir kennen Menschsein ohne Körper nicht, wir kennen Leben ohne Körper so. Okay, da. Nicht, ja. Oder?
Das ist eine spannende Frage.
Aber ich wollte eure erste Frage damit nicht unterbrechen.
Naja, also die Trinitäts... viele Trinitätsanhänger argumentieren ja auf Grundlage zweier Verständnisse von der Trinität. Das eine ist das Verständnis der Trinität in sich. Und das andere ist das Verständnis der Trinität in der Beziehung zur Schöpfung. Und die argumentieren so, die Gottheit in sich, drei in einem, sind schon Beziehung und generieren aus dem Überschuss, ne, die Schöpfung. Mhm. Aber hat die Schöpfung nicht nötig.
Mhm.
Und so wird dann
auch... Das ist Perichoresis, ne?
Ja, also Moltmann zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, und das ist dann die Unterscheidung zwischen der sozialen Trinität und der ökonomischen Trinität. Und die ökonomische wäre dann Gott im Verhältnis zur Welt. So. Ja, nur das Problem ist, eigentlich können wir über Gott losgelöst von der Schöpfung nichts sagen. Wir haben keine Daten, wir haben keine Erfahrungen, wir können das nicht denken. Mhm. Wir haben da gar keine Zugangsmöglichkeiten. Ne?
Mhm.
Also es ist schwierig. Und die meisten ProzesstheologInnen verneinen deswegen ja auch Creatio ex nihilo, also dass Gott vor der Schöpfung war und dann in einem unilateralen Beschluss die Schöpfung ins Leben gerufen hat.
Das haben wir letztes Mal auch schon gesagt.
Ja. Genau.
Stattdessen eben Creatio ex chaos sozusagen, also die
ja,
Schöpfung aus dem Chaos.
Ex amore. Aus der Liebe.
Oh,
ja, ja,
das
ja.
Ist so schön.
Ja, aber die Idee wäre schon,
ja.
Dass. Das kann man vielleicht auch mal kurz sagen. Wenn es geht ja auch darum, in der Prozesstheologie wird ja immer gesagt, dass Gott nicht ohne, also nicht unilateral, nicht einseitig, nicht als einziger Faktor in der Welt agieren kann. So, und deswegen braucht man eben, oder deswegen wäre eben Creatio ex nihilo schon schwierig, weil wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts, was mit Gott kooperieren könnte.
Ja.
Sprich, es muss irgendwie etwas da sein. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt.
Wobei Philip Clayton zum Beispiel, bekannter Prozesstheologe, glaubt daran. Der glaubt an ex nihilo. Aber gut, müssen wir
jetzt nicht. Ja, habe ich mir noch nicht, Philip Clayton habe ich noch nicht.
Ja.
Der ist sogar der Chief in Command da, oder? Von der.
Das ist auf jeden Fall ziemlich hostil hier da in Claremont. Ja.
Genau. Aber das andere Argument, was ich eben auch noch spannend finde, ist, wenn man sagt, Creatio ex nihilo, also wenn man sozusagen sagt, es gibt in Anführungszeichen einen Moment oder einen Zeitpunkt, wie gesagt, Zeit ist dann schwierig zu denken, aber es gibt einen Zeitpunkt, an dem es keine Welt gibt, dann ist die Frage, wie kann man dann davon reden, dass Gott Schöpfer ist? So, und deswegen gehen einige davon aus,
dass ich nicht.
Wenn Kreativität, also das Schaffen, in Gottes Wesen verankert ist, dann muss es schon immer irgendeine Form von Welt gegeben haben.
Ah, okay, verstehe.
So, nicht diese Welt, aber es muss irgendwas an Welt gegeben haben. Das ist auch ein Argument, was ich nicht unbedingt unproblematisch finde. Aber kann man nochmal sonst anders drauf gehen. Aber genau, diese Geschichte finde ich sehr spannend. Für mich wäre die Frage, ob wir einmal dann erklären können, was wäre dann eben so die prozesstheologische oder eine Prozess- oder die hauptprozesstheologische Sicht, sprich die von John Cobb. Ich bin auch ein kleiner John Cobb-Jünger. Aber,
kleiner, sagt der alte Rupi.
Genau, weil es geht ja darum, auch zu sagen, gibt es da eine Alternative? Kann man mit der Prozesstheologie die Weltfähigkeit Gottes denken?
Ja, die Prozesstheologie hat ja eine grundlegend andere Metaphysik. In der dieses Substanzdenken, das sehr alte, abgelehnt wird. Und da, ich glaube, das hatten wir auch schon etliche Male im Podcast. Ne? Ich weiß nicht, wie viel davon wir noch wiederholen müssen.
Alles.
ja, also im Prinzip, dass die Realität nicht aus irgendwelchen Bausteinen besteht, sondern dass sie sich zusammensetzt aus Vorgängen, aus Prozessen, aus Geschehen, aus Events, aus Erfahrungen, aus, ja, also dass die Realität im Grunde dynamisch ist im Werden. Also es ist weniger eine Ontologie des Seins, sondern mehr eine Ontologie des Werdens. Ne? Und da, das deckt sich dann auch mit bestimmten Erkenntnissen aus der zeitgenössischen Physik, wo halt ganz klar ist, Materie ist im Grunde, wenn man es runterbricht, auch nichts anderes als, also auf einer bestimmten Ebene auch nichts anderes als Energie, also Vorgang, Dynamik. Und wenn man davon ausgeht, dass die Welt aus Vorgängen besteht, dass die Welt überall ausnahmslos dynamisch ist, geschehen ist, Event ist, dann hat man das Problem nicht, dass irgendwie zwei Substanzen nicht an einer Stelle sein können und dass man dann irgendwelche Paradoxien auflösen muss oder dem einen fancy Namen geben muss wie hypostatische Union.
So, aber dann nochmal, also das, ich finde das immer sehr, sehr abschreckend. Immer dann, wenn man eine Einführung über Prozesstheologie liest, kommt als erstes Prozesstheologie lehnt das Substanzdenken ab. Substantialismus heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Und stattdessen gibt es dann eine, wie heißt das? Manchmal heißt das dann eine organische Kosmologie zum Beispiel. So, und wenn man die Begriffe schon gehört hat, dann Buch zu, weg.
Ne? Organisch ist immer gut. Immer
ja, organisch ist immer gut, ne?
So, organisch aber, immer richtig.
Also, ich selber hab mir das so erklärt. Du kannst mal, oder ihr könnt mal gucken, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr das ergänzen würdet oder korrigieren würdet. Für mich war das immer so, dieses Substanzdenken, das bedeutet, dass es kleinste Bausteine, kleinste Bestandteile gibt, die unveränderlich sind. Die sind einfach da.
Das ist ja auch die Übersetzung von Atom.
Genau.
Ja.
So, das nur dass das Atom immer noch aus kleineren...
hat sich dann rausgestellt, genau. Aber ja, das,
so. Danach das heißt, hat man
immer gesucht. Ja.
Diese Teile, die sind eben da und die sind unveränderlich, da passiert eben nichts mit. So, ich veranschauliche mir das mit einem Billardtisch. Man hat auf dem Billardtisch viele Kugeln, einige werden angestoßen, einige bleiben liegen und die bleiben einfach da liegen, mit denen passiert nichts. So, und im Prozessdenken würde man sagen, nee, es gibt keine Bestandteile, die unbeteiligt sind, sondern in jedem Moment, da würde man sagen Event, in jedem Moment passiert etwas mit diesen Bestandteilen. Da ist Leben drin. Es gibt nichts, was einfach nur tot rumliegt, sondern alles ist irgendwie in einer gewissen Dynamik, in einem Prozess drin.
Ja, also im Grunde ist alles auch Aktivität und nicht Passivität, wäre auch so eine Unterscheidung.
Genau.
Ja.
Und dann wäre eben der entscheidende Punkt, dass man sagt, alles, was eben gerade aktiv ist, ist eben nicht einfach für sich aktiv, sondern Gott ist ein Faktor innerhalb dieser Aktivität, innerhalb von diesen Events, innerhalb von diesem Prozess.
Ja.
Gott ist mit allen Bestandteilen dieser Welt in einem Gespräch.
Gott, die Allverbundene.
Genau. So, hat das
die Omni-Related One, wie es so schön heißt im Englischen, ja.
Kann man dadurch das also die Weltbezogenheit Gottes erklären?
Ich finde, es ist auf jeden Fall dann plausibler. Das auf jeden Fall. Wirft dann die berechtigte Frage auf, gut, dann ist Inkarnation ja vielleicht überall.
Genau.
Und was ist dann das Besondere an Jesus oder am Christus geschehen?
Aber einen Schritt mal eben zurück. Der Junge zum Beispiel, der sagt auch, Gottes Ort in der Welt ist das Wort. Also sprich, dass Gott als Gegenüber, als Schöpfer die Welt anspricht. Ist wahrscheinlich dann auch nur eine Metapher.
Ja.
So, aber so würde man die Weltfähigkeit Gottes erklären. Gott ist durch sein Wort in der Welt anwesend und aktiv. Und dieses Wort ist ja recht aktiv, ist recht effektiv auch, weil das Wort hat immerhin die Schöpfung ist Dasein gerufen laut Genesis, hat also Schaffenskraft. So, aber dann sag nochmal, wieso wäre dann alles Inkarnation oder alles Mögliche?
Weil es keinen Ort, zu keiner Zeit gibt es einen Ort in diesem Kosmos, wo Gott nicht ist.
Mhm.
Überall ist Gott wirksam, überall ist Gott aktiv und lockt und lädt ein und öffnet Horizonte und bietet Möglichkeiten. Es gibt nichts, das bar diesen Einfluss ist und bar diese Aktivität Gottes wäre.
Mhm.
Das heißt, zumindest besteht überall die Möglichkeit, dass Gott inkarniert oder dass irgendwie Gottes Wille verwirklicht wird. Also dieses Ziehen Gottes ist überall. Und das heißt, zumindest gibt es überall dieses Potenzial, dass dann Gott irgendwie verkörpert wird, sagen wir mal so. Und das ist ja im Prinzip die Idee von Inkarnation, ist ja die von Verkörperung von Gott, der oder die Geist ist.
Aber ist dann nicht Allgegenwart oder allgegenwärtig sein? Muss man das nicht unterscheiden von Verkörperung?
Also es sind ja nur Angebote und die kann man annehmen oder auch nicht annehmen. Deswegen, man kann sich auch immer, also aus menschlicher Sicht jetzt, aber nicht nur Menschen, also alles im Prozess denken, kann auch dagegen handeln, andere Optionen wahrnehmen oder wie auch immer. Ne? Aber was dann gegeben ist, also führen wir das mal eng auf die Menschheit, auf Menschen, die irgendwie entscheidungsfähig sind, ist immer dort, wo Menschen den Willen Gottes umsetzen, wird Gottes Wille verkörpert in dieser Welt. Das wäre dann vielleicht nicht das Nomen Inkarnation in dieser Welt, aber es wäre irgendwie, vielleicht kann man so weit gehen und sagen, das ist inkarnatorisch.
Mhm. Ist denn nicht eher das, also, das Problem, dass man Allgegenwart Gottes auch nicht weiter oder zu Ende gedacht hat?
Ja, also ich würde jetzt mal...
Weil in Prozesstheologie macht es halt eben irgendwie Sinn.
Ja, wie gesagt, also mit dieser Definition Gottes Anwesen durch sein Wort, das glaube ich, das macht, also aus meiner Sicht macht das schon Sinn. Das kann man so sagen, ja. Wie jetzt andere das verstehen, weil wie andere jetzt Allgegenwart verstehen, da hätte ich eben auch meine Probleme.
Genau, ja, so sehe ich das dann eben auch. Aber ich weiß nicht, ob mir im Wort nicht auch ein bisschen zu klein ist. Mhm. Irgendwie. Weiß ich nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, so tatsächlich.
Ja, das wären eben dieses Initial Aim, diese Impulse, die Gott in die Schöpfung reinspricht. Und die Schöpfung kann darauf reagieren. So. Und dann später eben auch, dass man sagen kann, das spricht Gott in die Menschheit rein. Sklaverei ist Mist, hört auf damit.
Okay, also gehen wir mal davon aus, dass das ständig passiert. Ne? Mhm. Gott spricht in die Schöpfung rein. Und gehen wir mal davon aus, dass das dazu führt, dass Gott in verschiedenen Kulturen und Kontexten unterschiedlich auch thematisiert wird. Manchmal vielleicht auch gar nicht. Manchmal taucht Gott auf als Motiv, als Thema, als Angebetete oder Angebeteter oder wie auch immer. Ne? Es bilden sich Religionen, es bilden sich bestimmte Glaubenssysteme und so weiter und so fort. Überall auf der Welt und unterschiedlichste Dinge. Wenn wir daran glauben, dass Gott überall am Berg ist, dann müssen wir auch bejahen, dass in anderen nicht-christlichen Kulturen und Kontexten das auch passiert. Mhm. Beschränken wir uns dann mal auf die jüdisch-christliche Tradition und es geht ja um Jesus, es geht ja um Christologie, ne? Also nehmen wir uns mal die jüdische Traditionslinie. Gott spricht also in diese spezifische Kultur zu diesen bestimmten Menschen und in der Bibel wird das dann geschildert mit, was weiß ich, Abraham und Sarah und dem, was dann passiert in dieser Traditionslinie und diesem Dialog, in den Gott immer wieder tritt mit diesen Leuten. Und dadurch, dass Menschen dann darauf antworten, etwas davon umsetzen, treu sind oder auch wie auch immer, wächst diese Tradition im Laufe der Zeit, es erweitert sich, die Gruppe wird größer, Gott wird immer wieder neu und anders und auch, das ist dann auch ein dynamischer Wandel, thematisiert und angebetet, die Beziehung vertieft sich, verändert sich, wie auch immer, alles Mögliche ist dann das im Prinzip, was in der Bibel geschildert wird. Mhm. Und dann wachsen im Laufe der Zeit auch die Optionen, die Handlungsspielräume für Gott, weil Gott mehr Menschen hat, mit denen er innerhalb dieser Tradition auf diese Art und Weise agieren kann, Einfluss nehmen kann, locken kann, wie auch immer. Und dann wird dieser Jesus geboren und Jesus ist dann in unserem Glauben derjenige, der als erster auf so konsequent treu und nach Gottes Willen lebt und so antwortet auf dieses Rufen und Locken Gottes, so konsequent. Dann ist das ja in biblischer Sprache die Frucht des Weinstocks Davids. Mhm. So. Die kommt da zum Tragen. Da kommt dann quasi das zur Reife, was Gott dann über Jahrhunderte, Jahrtausende oder länger eigentlich, ne, die ganze Kosmosgeschichte gehört dazu. Aber Gott hat die ganze Zeit Möglichkeiten reingepumpt und in dieser Engführung, dieser Geschichte Israels ist das Ergebnis dann zu der Zeit dieser Jesus.
Mhm. Und das heißt, jetzt geht es nur noch bergab?
Nee, das sage ich damit nicht, aber das wäre dann dieser besondere Status Jesu in dieser Zeit und in diesem Kontext. So.
Also so kann man dann eben sagen, dass die Inkarnation Jesu etwas Besonderes ist. Weil die Herausforderung für die Prozesstheologie wäre eben zu sagen, weil ja im Prinzip immer dann, wenn irgendein Bestandteil der Schöpfung auf Gottes Rufen reagiert, ist das Inkarnation. So, und inwiefern ist Jesus dann etwas Besonderes? Das ist eben die Herausforderung, dann darzustellen. Ja, weil jeder von uns ist auch Inkarnation Gottes dann. In jedem von uns wird Gott Mensch zum gewissen Grad. So, und deswegen, Jesus wäre dann nicht prinzipiell kategorisch etwas anderes, sondern Jesus wäre dann graduell anders, weil Jesus eben treuer war, oder man könnte jetzt sogar sagen, dass es niemanden auf der Erde gegeben hat, der jemals so treu Gottes Wort gegenüber geantwortet hat wie Jesus.
So wie es geschichtlich festgehalten ist, ne? Also,
genau.
Wer weiß, ob es irgendwo eine Frau in Südamerika gab, die auch mal genauso treu gewesen ist.
John Cobb geht jetzt noch einen Schritt weiter, wobei ich das nie verstanden habe, ehrlich gesagt. John Cobb sagt jetzt, bei Jesus war auch die Berufung einmalig. Das habe ich nie verstanden.
Ja, das ist das.
Ich habe halt noch nie gelesen, wo er das erklärt hat.
Das ist halt ein Punkt, ne? Um halt eben Jesus auch die wirkliche Einzigartigkeit zu geben. Weil, wie du gesagt hast, ne, könnte man davon ausgehen, dass nochmal ein Mensch derartig konsequent auf das Locken Gottes geantwortet hat oder antworten wird. So, ne? Also wird es nochmal also würde dann Jesus die Einzigartigkeit wegnehmen?
Hallo.
Hallo Marie.
Ich finde das immer ein bisschen seltsam, warum will man Jesus unbedingt so einzigartig haben. Das kann nämlich auch dahingehend gefährlich sein, dass man sich's leicht macht und sich selber rausnimmt. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Jesus gesagt hat, folgt mir nach. Und dass Jesus gesagt hat, ihr könnt noch viel größere Sachen tun als ich. Ne? Ist wahrscheinlich auch ein Johannes, keine Ahnung. Und ich glaube, darum geht's halt. Und gerade auch im interreligiösen Dialog würde ich persönlich nicht sagen, mein Jesus kann mehr als dein Mohammed oder so. Ne? Also das würde ich nicht. Ich würde dann mehr sagen, das ist einfach meine Tradition, in der ich bin. Du bist in einer anderen Tradition. Und ich sehe da eben dieses Prinzip, nämlich dass Geist und Materie eben miteinander verbunden sind. Und, wenn ich mich melde, mit mehreren Sachen, genau, und, jetzt habe ich es nicht vergessen, was wollte ich noch sagen? Ich habe es vergessen.
Damn it!
Mist, fällt mir sicher gleich wieder ein. Na gut.
Okay, ja, also ich finde das auch, ich finde auch, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, dass manchmal Christologie auch so verwendet wird, dass man sich einer gewissen Verantwortung entzieht, indem die Besonderheit Jesu und Christi so sehr herausgestellt wird, man selbst kann das ja niemals erreichen und deswegen, wie gut, dass Jesus da war.
Ja, und genau, da ist es nämlich wieder. Ich meine, wir suchen dann immer wieder das, was ist jetzt das Göttliche in Jesus und so. Aber die Frage andersrum, er ist ja auch der Menschensohn oder der Mensch, der Menschliche, wie auch immer, dass Jesus eben auch zeigt, was es heißt, Mensch zu sein. Was es eben heißt, ganzheitlich Mensch zu sein, sich eben dieser Verbindung zum Göttlichen bewusst zu sein und darin zu leben und da konsequent zu den Weg zu gehen. Wie man das dann nennt, ist egal, ne? Um jetzt nicht zu sagen, irgendwie nur die Christen sind die wahren Menschen, also ein Quatsch, ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber also ich sehe das viel mehr als Jesus als Weg tatsächlich. Jesus als Weg, was er auch selber gesagt hat. Ja.
Für mich kommt da der Heilige Geist ins Spiel oder die heilige Gotteskraft. Die ist es ja. Das ist zumindest das biblische Zeugnis, die den Jüngern und AnhängerInnen geschickt wird nach Jesu Tod und wodurch die dann eben ermächtigt werden, befähigt werden, ausgestattet werden, um genau dieses Werk zu vollbringen, nämlich Größeres zu tun als Jesus selbst. Das ist ja das ist ja die Geschichte. Das heißt, da ist tatsächlich die Frage, welche Rolle spielt diese Gotteskraft? Und ein Philip Clayton beispielsweise würde sagen, er glaubt nicht an eine physische Inkarnation Jesu, sondern er glaubt, Inkarnation geschieht dadurch, dass durch Jesu Auferstehung, die in seiner Auffassung eben nicht physisch ist, aber dass es trotzdem real ist, nämlich in dem Sinn, dass danach, ab dem Zeitpunkt, Gottes Geist Christi Geist wird. Mhm. Also, dass Gottes Wirken in der Welt zum Wirken Christi in der Welt also dann wird. Ne?
Versteht er Christi als dieser kosmische Christus, diese Geisteskraft, die schon immer schöpferisch aktiv war?
Nee, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob ich Clayton richtig verstehe. Deswegen.
Ich habe ihn noch nicht gelesen, deswegen keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Also es ist nicht so johannäisch von wegen schon vor der Schöpfung Christus oder so. Mhm. Weniger das, sondern tatsächlich, dass sich etwas Entscheidendes in Gott tut. Ich glaube, so wie es auch Tony Jones verstanden hat in seinem letzten Buch. Mhm. Über die ganzen Atonement-Theologien, also Versöhnungstheologien, ne, Kreuz und so. Tony Jones sagt ja auch, kommt ja auch letztendlich zu dem Schluss, nach dem Christusgeschehen ist Gott für immer verändert. Mhm. Ne, also der verwundete und hingerichtete Jesus geht in Gott ein und Gott ist danach nie wieder so, wie Gott vorher war. Und ich glaube, bei Clayton ist es dann ähnlich, dass die Offenbarung Gottes in der Welt nach Christus eine andere ist. Also eine andere auch Qualität hat.
Ich würde die Rückfrage stellen, inwiefern ist Gott anders durch Jesus, weil die Erfahrung Jesus in ihn eingeht, wie wenn die Erfahrung Saphira, Marie, Inzan, Jason in Gott eingeht?
Da muss man dann tatsächlich schauen auf Jesu Leben, das ja dann dadurch bestätigt wird, durch die
Auferstehung. Ja, aber wir sind vier. Ja. Und wir machen Remix.
Ja, aber ganz konkret, ne, ganz konkret, solche Dinge wie Tischgemeinschaft mit den Ausgestoßenen und den Menschen, die in die Kategorie der Sünder gepackt wurden.
Also auch da keine kein kategorieller Unterschied, sondern gradueller.
Nee, also es geht ja darum, inwieweit die Christus-Erfahrung quasi auch Gottes Geist erneuert oder so. Oder irgendwie anders macht. Auf welche Art und Weise auch immer. Ne? Und da würde ich halt sagen, dass das Leben dieses Jesu von Nazareth schon ein derart Besonderes war und so verbunden mit den Marginalisierten und Ausgestoßenen und so weiter, dass das schon etwas ist, was so vorher, also diese Offenbarung war in dem Maß vorher vielleicht nicht da.
Okay, so. Ja, das finde ich interessant. Ich hatte eine Frage noch. Aus dieser prozesstheologischen Sicht, kann man dann überhaupt noch zu Jesus beten? Kann man Jesus im Gebet als Gott ansprechen? Macht das Sinn? Ich habe eine Meinung dazu.
Ich habe auch eine Meinung dazu. Dann sag mal.
Ja, dann hauen wir raus. Und
Schakalaka.
Leider nein, leider gar nicht.
Echt?
Ja, nee, ich finde das doof.
Okay.
Sorry. Also kann man gerne machen. Aber
du würdest dann eher sozusagen zu Christus beten, als...
Auch nicht.
Auch nicht?
Nee. Warum? Nee.
Als eben anderes Wort für Gott oder Heiliger Geist.
Nee, für mich ist das kein anderes Wort für Gott oder Heiliger Geist, weil für mich Christus auch so nicht Gott ist.
Ja, ich dachte jetzt mehr an diese Idee vom kosmischen Christus.
weiß ich nicht, was du damit meinst, aber nee, also das passt mit meinem komischen Bild von Gott nicht so überein. Nee.
Okay. Was meinst du?
Ich glaube schon, dass es geht.
Klar geht es, aber ich würde es halt nicht tun. Ich würde auf niemanden sagen, du hast so Jesus gebetet, was ist los bei dir? So natürlich nicht, aber ich finde das schwierig.
Ich glaube, ich habe auch kein Problem damit. Also auch diese Unterscheidung zwischen Jesus und Christus, ne, die hat pragmatisch gesehen in der Theologie sicher Berechtigung. Ne? Aber Chip Fuller hat mal ein bisschen provokativ formuliert. Manchmal versucht er das ein bisschen aufzubrechen, indem er sagt, statt klassische Formulierung ist Christus der Verkündigung und historischer Jesus. Ne? Die werden dann gegenübergestellt. Und er sagt manchmal dann bewusst, Jesus der Verkündigung und historischer Christus, um diese Verschränkung des Göttlichen und Menschlichen so ein bisschen auf die Spitze zu treiben und zu sagen, Gott ist eben irgendwo irdisch oder Christus und Jesus ist irgendwo göttlich oder also das, was historisch passiert, ist halt in Gott und das, was in Gott passiert, ist halt historisch. Also es ist unlösbar miteinander verquickt. Und so ähnlich würde ich es auch halten. Dann finde ich es absolut legitim, dann auch zu Jesus zu beten oder zu Christus zu beten, um das zu verdeutlichen. Ich glaube, es ist auch für viele Menschen psychologisch nicht verkehrt, diesen sehr persönlichen Bezug zu Gott zu haben über Christus. So.
Mhm.
Also ich verstehe es halt einfach nicht mehr, muss ich sagen. Also was...
Ich glaube, es ist halt auch die Frage, wie wir Beten verstehen. Also ist es eine Art Anbeten? Dann würde ich auch wieder sagen, das ist nicht auch, was der historische Jesus gesagt hat. Ne? Also das passt auch irgendwie, also weil das, was wir tun sollen, ist nachfolgen. Und nicht anbeten. Und wenn es um Anbeten geht, oder da würde ich dann eher sagen, beten, sich dieser Verbundenheit bewusst werden, dann glaube ich, kann das sehr gut sein, gerade auch in der Nachfolge. Und aber genau, also ich glaube, da müsste man auch nochmal irgendwie gucken, was ist eigentlich, wie verstehen wir Gebet oder wie versteht jeder irgendwie Gebet oder Anbeten oder so.
Ja, aber ich verstehe das auch nicht.
Also, Hashtag der letzte Tropfen.
Genau. Ja.
Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen.
Sweet. Nein, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, was, also, wenn man zu Jesus betet, was betet man denn dann und zu wem? Ich finde das wirklich schwierig.
Also für mich wäre eben folgende, wenn es stimmt, dass die Inkarnation Gottes in Jesus kein kategorieller, sondern ein gradueller Unterschied ist zu dem, wie Gott in uns Mensch wird.
Ja.
Dann würde es ja bedeuten, also im Prinzip, ob ich jetzt zu Jesus bete oder zu dir oder zu wem auch immer, ist kein kategorieller Unterschied, sondern nur ein gradueller. Weil in Jesus Gott nochmal konsequenter Mensch geworden ist als in uns.
Ja. So, das heißt, du darfst nur ein bisschen zu mir beten.
Nein, aber da finde ich eben, das ist eben die Sache, was ist dann Gebet?
Genau.
So, und ich finde, da gibt es eben diese nette Geschichte Namaste. Kennt ihr das?
Ja.
Ne?
Nein.
Das ist ja, glaube ich, das heißt
Yoga, ja?
Ja, aber das heißt doch, wenn ich das richtig gelernt habe.
Ich grüße das Göttliche in dir.
Oder ich erkenne das an oder ich nehme es wahr oder sowas in der Art.
Oder so.
So. Aber das ist für mich dann eben auch ein Punkt, wo ich finde, wo sogar eine Stärke drin ist. Wenn ich zu Jesus bete, bedeutet das für mich gleichzeitig auch, ich muss alles Leben in der Welt, muss ich wertschätzen.
Ja. Also es ist auch, ja.
Und wenn du Jesus als, auch nochmal genau, jedes Leben wertschätzen und auch Jesus, mit wem er sich solidarisch gezeigt hat. Ne? Ja. Also da sind wir wieder bei den Ausgestoßenen und dann am Kreuz und so. Das finde ich auch ziemlich stark daran, dass man sich das dadurch auch nochmal eben durch Christus zu historischen Jesus, was wir ja verschränkt haben, sich sich wieder einfach ganz nah an sich ranlässt und dadurch auch vielleicht verändern lässt.
Aber nehmen wir das denn jetzt, dass man zu allen coolen Dudes betet?
Also, Saphira, ich meine, für Christinnen ist, ist Gott, hat Gott mehr Jesus-Aroma als für zum Beispiel eine Muslima, Allah ein Mohammed-Aroma hat. Also das ist einfach so. Also es ist mehr miteinander verschränkt als in anderen Religionen Gott und diese zentrale Figur.
Gott ist wie Jesus.
Ja, also das ist schon ein Bekenntnis, das genuin christlich ist. Und ich glaube nicht, dass man das irgendwie kleinreden. Ja, natürlich kann man alles kleinreden und es ist auch jedem freigestellt, das zu tun. Also das in Abrede zu stellen und das anzuzweifeln und so. Aber ich glaube schon, dass es zum christlichen Bekenntnis irgendwo gehört.
Zu Jesus zu beten.
Nein, nicht zu. Nein, das. Hör mir doch zu. Also das.
Hallo!
Dass Gott einen Jesus-Flavor hat.
Ja, das finde ich ja auch okay, aber wir waren doch gerade jetzt bei der Frage, ob man zu Jesus betet oder nicht.
With to draw.
Ja, also. Constantly. Ja, dass Gott. Dass nicht nur Jesus ist wie Gott, sondern dass auch Gott ist wie Jesus. Das ist schon. Und klar ist dann nochmal eine andere Frage, ob man dann zu Jesus betet oder nicht, aber das macht es doch schon verständlich, warum Christinnen das tun.
Ich will das ja auch niemandem absprechen, ich sag nur,
du persönlich verstehst es nicht.
Aber wie ist es denn mit dem Namaste, ne? Also das ist ja einfach diese Verbundenheit
zu bekräftigen. Ja, aber Jesus ist nicht da. Jesus ist nicht da. Er ist einfach nicht da. Und Jesus ist für mich auch nicht wie ein Gott. Im Sinne von, Gott ist hier und Jesus ist nicht hier. Um das mal böse auf den Punkt zu bringen. Sorry dafür. Jetzt don't hate me everybody, please. Also, ich muss es auch einfach mal so sagen, diese ganze Jesus-Sache und die Sache, ob der historische Jesus und der Bibel-Jesus, ob das alles so stimmt und so, waren für mich eine sehr essentielle Glaubenskrise und es war für mich auch ein wirklich krasser Breakpunkt. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das ist für mich nicht mehr der entscheidende Punkt, ich entscheide mich unabhängig davon, ob ich weiß, ob es wahr ist oder nicht, dafür der christlichen Tradition zu folgen und auch mit dem Mehrgefühl, dass der historische Jesus und der Bibel-Jesus-Dude doch nicht ganz so übereinander gleich sind. Diese Entscheidung hat für mich auch sehr viel einfach mit mir gemacht und es hat mir auch ganz viel Freiheit gegeben im Sinne von, dass ich halt eben mich mehr für den Glauben entschieden habe, als dass ich mich gezwungen gefühlt habe zu glauben, weil das ja so ist. Also es war für mich mehr Glaube und weniger sei doch nicht dumm und sieh doch, dass es so ist. Wisst ihr, wie ich das meine? Also ne, dieses ich fühlte mich früher immer zum Glauben gezwungen, weil es muss ja so sein und es steht ja so und das ist halt genauso, wie es war und bist du bescheuert, wenn du das nicht glaubst. So. Und jetzt ist es für mich eher so, ob ich es glaube oder nicht, ist einfach meine Entscheidung und ich habe mich da aus Anführungszeichen freien Stücken zu entschieden und es ist mir wichtig und es ist mir nicht mehr wichtig, weil es halt eben wirklich so passiert ist, sondern weil das eine Tradition ist und ein Jesus ist, den ich so folgen will. Was es den Preis, den es mich gekostet hat, war aber auch ganz klar, dass ich gesagt habe, ich möchte meine Beziehung zu Gott intensivieren und nicht zu Jesus und da auch für mich das gelassen habe, zu Jesus zu beten, weil es mir halt eben wichtig war, Gott zu folgen, in dem, wie er ist. Und in meiner Tradition und Narrative Jesus, ja, aber doch das noch ein bisschen voneinander getrennt habe. Also eben auch einen größeren Raum für andere Narrativen und Religionen auch zu lassen. Und für mich persönlich war das wichtig. Und nicht, dass ich irgendjemand anders, gleiches Mal Monolog fertig, jemand anders absprechen wollte, aber nur so zu erklären, warum das für mich auch schwierig ist.
Also ich habe da eine grundsätzliche Tiefenentspanntheit. Der Brian McLaren hat mir etwas gesagt, was ich sehr, sehr tief fand. Der hat gesagt, für unzählig viele Menschen auf der Welt ist der Inbegriff, der Name von Unterdrückung ist Jesus. Weil diese Menschen, was weiß ich, für die bedeutet, ja, die Christen, das sind diejenigen, die sich in Flugzeuge setzen und uns zubomben. Hm. Ja? Ne, also George Bush damals, ne, der die Achse des Bösen dann ins Spiel gebracht hat oder der wieder in einen Kreuzzug gegen den Islam oder Islamismus oder so gezogen ist. Für viele Menschen ist der Inbegriff von Ungerechtigkeit und Unterdrückung ist Jesus. So, und je nachdem, wer was mit Jesus, mit diesem Begriff verbindet, da kann ich sehr viel, da kann ich allen möglichen Menschen ganz viel zugestehen, zu sagen, okay, zu Jesus kann ich nicht beten. Ja, ist okay. Ja, Rob Bell sagt ja selber, ne, ob du es jetzt Jesus nennst, ob du es Universe nennst, ob du es Liebe nennst, ob du es Leben nennst, ja, das ist vielleicht erstmal zweitrangig. Haben wir letzte Folge ein bisschen drüber geredet, da, Gott als Person oder nicht, ja. Aber grundsätzlich, finde ich, kann man da sehr, sehr viel Raum lassen. Ja, und auch später diese Geschichte, ne, ist Jesus jetzt Gottes Sohn? Ja, was heißt denn das? Ne, jeder römische Kaiser hat von sich behauptet, dass er Gottes Sohn ist.
Nicht jeder, erst ab einem gewissen Zeitpunkt.
Augustinus war, glaube ich, der, oder Augustus, wie er hieß, ne? Octavian und so, das waren dann die ersten. Ja, ist richtig. Jeder jetzt übertrieben gesagt. Na klar, mehrere haben von sich gesagt, dass sie Sohn Gottes sind. Und wenn dann der Wanderprediger Jesus auf die Bühne tritt und sagt, ich bin der Sohn Gottes, oder wenn ihm gesagt wird, pass auf, du bist der Sohn Gottes, dann ist das ja auch erstmal eine politische Ansage, eine Herrscherkritik, subversive Rede. So, und von daher, ich weiß nicht, ob man immer die Begriffe so bekenntnismäßig festhalten muss, ja, auf der richtigen Seite zu sein. Weiß nicht. Deswegen, also ich mag, die ersten Christen sind ja wirklich so genannt worden, ne? Das sind die Anhänger des Weges. Deswegen, ich mag das, ne, zu sagen, Jesus nachfolgen ist in allererster Linie ein Weg.
Ich mag das auch total. Wieso habe ich das Gefühl, ich muss mich verteidigen? Will ich nicht verteidigen. Ich will ja einfach nur sagen, ich finde das auch, ich meine, da haben wir ja gerade viel drüber nachgedacht. Ist ja auch egal. Ich will gar nichts mehr sagen.
Boom. Du bist sprachlos? Hello.
As if. Nein, bin ich natürlich nicht, aber ich habe, glaube ich, auch alles gesagt. Also, ja. Ich finde es zumindest gut, wenn man auch mal drüber nachdenkt. Und auch die Folge heute finde ich wichtig, um das einfach auch nochmal für sich so durchzudenken und auch seine Beziehung zu diesem doch sehr geheimnisvollen und anderen Wesen auch nochmal zu durchdenken, finde ich. Kann man mal machen.
Wie meinst du jetzt mit Wesen?
Ist Gott ein Wesen?
I hate you guys.
Ja, ich hatte noch 20 andere Sachen im Kopf, aber die muss ich jetzt nicht alle loswerden.
Du hast noch, gib ihm. Hör mal, nee, jeder hat jetzt so einen Monolog, das ist deiner dran.
Das passt jetzt aber auch irgendwie so schlecht, weiß nicht.
Ich hatte die Gottes-Sohn-Geschichte auch noch auf dem Zettel drauf und habe sie jetzt irgendwie reingebracht.
Das macht er in letzter Zeit immer so durch die Hintertür, ganz zum Schluss noch mal eben was.
Ja.
Und dann ist er sauer, wenn ich ihn erwische.
Okay, ich weiß nicht, weil in der letzten Podcast-Folge war auch ein Interview mit... fällt mir sein Name jetzt nicht ein.
Manuel Schmid.
Ah, genau, Manuel.
Hello, Robert!
Da tauchte ja unter Basel. Anderem auch die Frage...
Ach, Basel, richtig. Sorry.
Achso, ja, Basel. Mhm. Da tauchte unter anderem auch die Frage nach Robustheit der Auferstehung auf.
Ja.
Ne?
Da habe ich auch gerade noch dran gedacht, ja.
Ja, also physische Auferstehung, ja oder nein, und ob es dramatisch wäre, wenn keine tatsächlich physische Auferstehung passiert wäre und so, inwieweit das den Kern des Christentums ankratzen würde und so weiter, diese Fragen. Ne? Und gleichzeitig tauchte in dem Gespräch dann auch auf, ich glaube, Manuel hat auch erwähnt, dass es verschiedene Ansätze gibt und auch ganz früher schon gab, zu sagen, dass Gott doch einen Körper hat. Hm. Ja. Und ich würde halt sagen, um dann nochmal den Bogen zu spannen zu einer prozessphilosophischen und theologischen Sicht, wenn wir davon ausgehen, dass überall Geschehen und Prozesse sind, mhm, und dass auch das, was wir auf unserer Wahrnehmungsebene als feste Materie wahrnehmen, im Grunde nichts anderes ist, mhm, dann sind die Grundphänomene aller Existenz und allen Werdens halt genau das, ne? Diese vorganghaften Dinge, eben nicht Dinge, ne? Ihr wisst, mhm, was ich meine. Das erweitert für mich dann auch den Blick, denn das bedeutet, dass Dinge, die vielleicht nicht physisch, materiell im engeren Sinn sind, genauso real sind, genauso auch im Werden wie alles andere. Und das heißt, wenn da eine Auferstehung passiert, die vielleicht nicht im engeren Sinn irgendwie physisch greifbar ist, kann es trotzdem sein, dass es genauso real ist und dass es nicht weniger einflussreich ist und wirkungsmächtig und so weiter und so fort. Und ich würde halt dann auch das materielle Gottes, das körperliche Gottes, auch bejahen, würde sagen, das ist alles in Gott, so panentheistisch, aber darüber hinaus eben auch alle anderen Vorgänge in dieser Welt. Und auch das alles hat seinen Platz, das ist auch wieder eine örtliche Metapher, aber in Gott. Und ist genauso relevant, so potenziell. Und deswegen finde ich persönlich nicht, dass alles abhängt davon, hat Manuel Schmid, glaube ich, auch nicht so formuliert, aber ja, dass alles davon abhängt. Aber viele, die gern so diese Art von Robustheit in ihrer Theologie bewahren wollen, würden das vielleicht schon sagen, dass da sehr viel zumindest von abhängt, ob Jesus physisch auferstanden ist. Ich würde da nicht alles dranhängen, sondern würde sagen, okay, wenn es so ist, dass diese, wie viele Zeugen erwähnt da Paulus
im 500. Korintherbrief?
Ja, genau. Wenn es nicht so ist, dass die Jesus alle physisch begegnet sind, sondern dass die halt alle, keine Ahnung, eine Vision gehabt haben oder gehört haben oder dieses Empfinden gehabt haben von der Präsenz, von der Gegenwart Christi, dass es genauso real ist. So. Hm.
Der Gerd Lüdemann ist damals, ich weiß nicht, ob er aus der evangelischen Kirche rausgekickt wurde oder ob er freiwillig rausgegangen ist. Jedenfalls, der hat eben gesagt, das, was diese 500 Leute da erlebt haben, war eine Massenhalluzination. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, ja, dass, ich sag mal, liberale Theologie, was auch immer das jetzt genau sein soll, dass die oft nicht in Worte fassen kann oder es nicht hinkriegt, solche Phänomene wie Auferstehung so zu beschreiben, dass am Ende was Reales dabei rumkommt, was sich nicht nach Massenverarsche anhört. Ja, und deswegen, also ich mag Prozesstheologie und finde, da sind eben Leute, die genau das versuchen. Die haben auf der anderen Seite, auf der einen Seite denken die wirklich nach und auf der anderen Seite versuchen sie das Ganze aber fruchtbar für den Glauben zu machen.
Hallo.
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 Alter Falter. Ja, geil. Das war mir eine Ehre.
Ja.
Ich ende mit einem Zitat von Brian Sand.
Ja.
Christologie von unten. God is like Jesus. God has always been like Jesus. We haven't always known that, but now we do.
Das sagt der Ganze.
Oh. Oh Marie, deswegen ist es so schön, dich da zu haben.
Oh ja.
Fand ich auch schön.
Sehr cool. Bis nächste Woche.
Lohai, bye.
Lohai, bye.
Hello.